Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich muss sagen, eine Podcast-Folge, wo ich selten so schwere Beine hatte, Lennart. Was war das für eine Schande heute Morgen?
Ja, ich fand's toll. Also ich habe mich echt gewundert, warum du da gesagt hast sofort, ja, da bin ich dabei, da laufe ich mit. Und habe mich dann gefreut, dass da jemand mit am wie sagt man das, an den Fersen.
An den Fersen, eine gesunde Naivität, würde ich es bezeichnen. Ich meine, dass ich eine Affinität dazu habe, mich selbst zu verletzen und stark zu quälen, habe ich auch schon in den Feedbacks meines aktuellen Gravel-Videos bekommen. Ja. Auch da habe ich mir schön einmal die Lampen ausgeknipst. Und heute Morgen hattest du auf dem Trainingsplan stehen, laufen, Leute, 10 mal 1600 Intervalle in Threshold Pace. Ja. Was aber auch nicht... Also das ist nicht so leicht für der Schuld, das ist schon so, ist es schon, also 4er-Pace sind wir gestartet und dann hinten raus Richtung 3,50. Was war das schnellste hinten raus, weißt du es noch?
3,40, glaube ich.
3,40, na klar.
Ja. Also das soll jetzt auch nicht wieder in diesen Lauf-Podcast abdriften.
Dafür haben wir jetzt einen.
Eigentlich muss ich da manchmal rüber wechseln.
Stimmt, jetzt da deine Geschichte.
Weil ich jetzt gerade in meiner Vorbereitung auf meinen ersten Marathon bin und ja, aber dann hast du gesagt, da laufe ich einfach mit. Wir sind auf so einen Track gegangen, also einfach eine ganz normale Tartanbahn und sind dann da in Summe, was war das, 40 Runden gelaufen. Das war, also am Anfang dachte ich, boah, das wird übel viel. Und beim Warmmachen habe ich mich, da sind wir einfach eine normale 3-Kilometer-Runde gelaufen, habe ich mich auch richtig beschissen gefühlt, also richtig beschissen. Habe mir dann nochmal ein Koffeingel gezündet. Das wirkt bei mir immer richtig krass. Ich weiß nicht, ob es einfach... ob ich sehr gut auf Kohlenhydrate reagiere oder auf die Kombination einfach 100 Milligramm Koffein und Kohlenhydrate. Aber finde ich schon, macht immer was aus. Und dann ging es eigentlich gut. Und dann habe ich eigentlich so, oder haben wir ja so von Set zu Set gegangen. Mir hat es geholfen, dass hinter mir jemand schwerer atmet als ich, muss ich sagen. Ich konnte schon einfach hören, dass es so ein bisschen durchgepustet wird an der einen oder anderen Stelle. Das hat mir tatsächlich geholfen. Dann dachte ich mir so in den letzten zwei, ob ich nochmal richtig loslege. Aber dann habe ich mir das gespart. Ja. Aus Vernunft.
Ja, das ist richtig. Das war gut. Ja, das stimmt schon. Also ich hatte auch, deswegen haben wir es halt auf der Bahn ja auch gemacht. Wir hatten unsere Kühlbox dabei, wir hatten Getränke dabei. Ja. Die war komplett ausgestattet, das war ideal. Ich habe auch selten mich so gut bei einem Laufen verpflegt. Also ich meine, was haben wir jetzt gemacht? 1,5 Stunden oder so. Ja. 1:40 und ich habe 2 Eisgels, glaube ich, gefuttert. Eine Flasche Lemon 108er Produkt reingepfiffen. So, also wann hast du denn bitte so viele Carbs, weil du beim Laufen aufnimmst? Das war schon gutes Nutrition Training auch.
Boah, ich habe auf jeden Fall 80 Gramm oder mehr die Stunde. So genommen, vorher das Koffeingel, 40 Gramm, Eisgel 40 Gramm, einmal Fast Cup Mango, einmal Power Cup auf 40 Gramm, also ging auch gut. Also
voll.
Das Einzige, was ich halt immer merke beim Laufen, alles, was im Radfahren ist, da musst du halt einmal kurz rülpsen, wenn es wieder losgeht.
Und dann ist 50-50, dass du den Mund kotzt.
Du musst dann treffen, da musst du das, fand ich, war meine größte Qualität beim Halbmarathon, den ich gelaufen bin, dieses perfekte Treffen von Luft rauslassen, ohne dass man was mit rausschiebt. Das ist immer so, du merkst so, okay, ist das Luft oder schiebt das gerade was mit? Und wenn du sagst Luft, dann muss alles sofort raus und dann weiter. Dann geht's auch.
Irgendwann geht das Ganze unten rum, aber damit die sehen wir jetzt nicht mehr. Aber ich hatte auch kurz beim ersten Teil gedacht so, hier mein 5-Komponenten-Basis-Müsli, das drückt ein bisschen von unten.
Ach, du musst in alle Richtungen, wo du Druck drauf gehst, musst du immer aufpassen.
Ja, genau.
Du musst immer dich rantasten.
Du musst rantasten, genau. Never trust a fart bei Kilometer 30, ne? Ja. So, ja genau, das war heute Morgen unsere Session. Schön mit Intervalle gelaufen. Genau, warum das so dumm ist, was ich gemacht habe. Ich bin, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gelaufen.
Genau.
Oder seit Januar, keine Ahnung, es ist ein halbes Jahr.
Morgen wird's halt geil, glaube ich.
Ja, das ist für dich toll.
Nein.
Achso, mein Muskelkater.
Dein Muskelkater.
Ja, der wird morgen fantastisch.
Weil da, also du hast es einfach eingestiegen und jeder Radfahrer weiß das, normalerweise ist man dann irgendwie so 3 Tage Quasimodo und kann kaum gerade gehen. Und du steigst halt mit so einer Session ein. Das ist, finde ich, schon...
deswegen ist halt, ich kenne das halt...
hochgradig unvernünftig.
Ja, aber ich kenne es einfach, meinen Körper, dann bin ich am frischesten, weil ich habe dann am wenigsten Wehwehchen. Wenn ich jetzt ein paar Mal laufe, wenn es einmal die Woche ist oder anderthalb Mal die Woche, dann weiß ich immer, ja, es zwickt immer hier und da. Und wenn ich dann solche Intervalle laufe, habe ich das Gefühl, ich bin nicht ganz erholt, so. Ja. Weil immer irgendwas wehtut. Und wenn ich aber so komplett fresh reingehe, weil ich niemals gelaufen bin vorher, da weiß ich halt immer, das ist halt der beste Intervalltag für den Tag und danach wird es auf jeden Fall schlimm. Aber
sollen wir jetzt hier eigentlich schon dann deine Teilnahme am Last Soul Ultra 2027 bekannt geben?
Und Leute, ich hab News anzukündigen. Auch ich werde
als mich klassischer Influencer.
Ja, genau. Mich der Herausforderung gestellt ist, Last Soul Ultra, damit mir 28.000 Leute zugucken und in den Chat reinschreiben, wo ist Lukas, ja?
Schon längst krachen gegangen.
Steht schon längst im Kragen.
Lukas hat gerade kurz mal darüber nachgedacht, wie vernünftig das ist. Und hat dann sich entschlossen, das ist eigentlich völliger Quatsch.
Wo sind wir bei Kilometer 170? 100, 200 schon?
Keine Ahnung, ich gucke hier gerade so einen Livestream, wo jemand auf so einer Tatanbahn mit so Unkraut drauf in so einem Barcelona-Trikot zu Fuß geht.
Ah ja, perfekt. Ja, da sehe ich mich auch. Warum wir über...
Da übrigens, ja. Also... Ich habe jetzt so eine Doku vom letzten Jahr. Also, ich finde grundsätzlich solche Formate, ist cool, dass sich jemand das ausdenkt. Es gab auch vor ein paar Wochen, ich hoffe, die Radfahrer haten jetzt nicht so sehr ab, weil es hier die ganze Zeit umlaufen geht, aber dieses 99 Laps Event.
Ich will ganz kurz, ich will ergänzen, es geht um die Formate und ich finde es cool, wenn es was ergibt, weil ich glaube, die Radsportler können sich ein bisschen darauf abschauen.
Ja.
Das ist wie früher Bahnrennen.
Genau, da im Laufen entstehen gerade viele neue Formate und jetzt hast du dann so diese neuen Sachen. Dieses 99 Laps war tatsächlich irgendwie ganz geil. Es war, das ist zeitlich auch planbarer. Es muss auch was sportlich richtig Krasses geleistet werden. Mhm. Das ist beim Last Soul Ultra auch
das ist
irgendwie
krass,
aber das ist irgendwie so, ich finde es dumm krass.
Ja. Ich glaube, wir haben alle, viele von uns haben halt so eine performance-orientierte Komponente und das hat bei Last Soul Ultra hat es halt weniger davon zu tun.
Genau, es ist einfach dieses Durchhaltvermögen und dann am Ende, ich glaube, letztes Jahr gab es eine große Diskussion, wie viel Schmerzmittel da genommen wurde und. Aber, also für alle Leute, die es eigentlich in den Labs nicht gesehen haben, du läufst halt 99 Runden, der letzte scheidet aus.
Ja.
So, und dann sind am Ende halt noch zwei Leute übrig. Da musst du aber auch schon richtig schnell rennen können am Ende. Ja. Das schaffst du nicht mal eben so.
Und was war nochmal die Pace? Hast du gerade im Kopf?
Unter 4 Minuten auf jeden Fall pro Kilometer. Ja. Da musst du halt in der Lage sein, auch stark ermüdet noch eine sehr, sehr hohe Pace laufen zu können.
Ja.
Und das kann irgendwie nicht mehr jeder so nach einem Jahr Training oder sowas. Ich würde behaupten, die Dinge, wo ich einen krassen Respekt auch vorhabe, sind die Sachen, die du halt eben nicht einfach mal so schaffst. Also ich weiß, ich werde niemals einen Marathon so schnell laufen können wie ein deutscher Elitesportler oder sowas. Ja. Da komme ich einfach nicht hin, egal wie viel ich jetzt trainiere, aber in so einem Endurance-Event ist es halt oftmals das Durchhaltevermögen und ich glaube, die Lücke, der Sport ist da noch nicht so weit vorangetrieben, sage ich mal, oder ist auch irgendwie limitiert, aber die Lücke schließt du halt nicht mal eben so.
Ja, das verstehe ich, was du meinst.
Oder also die Lücke zu einem Marathoner verschließt du nicht, die Lücke zu einem Ultrasportler kannst du halt eher noch schließen. Und deswegen sage ich so, okay, ist irgendwie was anderes. Wo habe ich mich jetzt eigentlich verloren hier in meinem Rant gegen das Last Soul Ultra? Ach so, ich hab gestern so eine Doku darüber geguckt und dann sagen halt so Leute, der Beste war der Typ, der sagt so, ich habe noch nie Magenprobleme gehabt, mein ganzes Leben nicht. Runde 10, ausgestiegen wegen Magenproblemen. Sagt dann, boah, ja, ein Glück hatte ich noch die ganzen Elektrolyte genommen.
Ah.
Die haben mir echt, sonst wäre ich noch viel früher ausgestiegen und hat dann irgendwas gesoffen. Ich nenne jetzt nicht die Marke, aber jeder weiß, was gemeint ist mit 1000 Milligramm Sodium.
Ja.
Denkst du so, du hast davon irgendwie so 8-9 Dosen wahrscheinlich gesoffen.
Oh.
Und dann sagt er noch, ich habe mich auch viel zu zuckerlastig ernährt.
Ah.
So,
oh.
Yo.
Ich zerbreche gerade.
Also, keine Ahnung, wie die genaue Ernährungsstrategie aussieht, aber irgendwie, ich finde dieses ganze Thema Elektrolyte und Kohlenhydrat, das muss einfach mal so ins rechte Licht gerückt werden, halt bei vielen Leuten. Elektrolyte sind super wichtig, aber in einem gesunden Maß und nicht in einem Riesenmaß in jedem Getränk. Und es ist auch
so
sehr individuell.
Hype bekommen.
Ja, es hat eine Krankheit bekommen. Pack irgendwo Salz rein.
Ja.
Das ist das neue High Protein.
Das ist so günstig und leicht.
Ja, rich in Electrolytes. Das ist das gleiche wie High Protein. Und jetzt, das allernächste, was kommt, ist Ballaststoffe. Weißt du auch,
perfekt. Keiner
richtig, was Ballaststoffe sind, aber klingt mega gut, dass in diesem Gerolsteiner Wasser 9 Gramm Ballaststoffe drin sind. Kein Mensch weiß, wie viel man aufnehmen muss oder nicht, aber 9 Gramm Ballaststoffe in meinem Gerolsteiner, oh, das kaufe ich mir.
Super.
Super.
Schmeckt noch beschissener.
Das ist einfach... Ja, so viel zu meinem Rant. Ich bin mal gespannt, welche Formate sich der Radsport ausdenkt. Ich finde ja ein paar Sachen schon ganz geil. Wir haben bei Rad Race irgendwie seit Jahren auf der Kartbahn das Rennen. Es gibt manchmal sowas wie so ein Carpark-Crit, zum Beispiel in Köln. Das gibt es auch in anderen Städten.
Ende September wieder.
Ja, vielleicht finden wir da einfach nochmal so ein, zwei.
Ich meine auch sowas wie, es war ein Crit, aber auch sowas wie Zürich-Crit,
die
jetzt gerade stattfindet.
Heute,
ne? Heute, genau. Und das ist ja auch ein Eventisierung des Radsports, ja, was auch einfach mal groß aufgezogen ist und sich vielleicht auch mal distanziert vom lokalen Rundstreckenrennen, sondern einfach das ein Hype. Das ist eine
richtig geile Veranstaltung. Also genau, wenn du mal da bist, so, da stehen die Leute wirklich in zwei, dreier Reihen,
ja,
und haben die besten Schweizer Sportler da. Ja. Richtig geiles Event.
Voll, voll. Und ich finde es sehr cool, dass es da so ein Hype um halt solche Events halt gibt und diesen Sport halt gibt, weil das ist ein bisschen das, was einem, was ja schon mal, glaube ich, was auch im Laufpodcast ja beschrieben wurde, was in Amerika ganz gut funktioniert, dass halt Sport dort gehypt wird und du als, ja, als Sportfaszinierter und auch als Athlet dann einen ganz anderen Stellenwert genießt so und ja, jeder kennt es, glaube ich, der ja zahlreiche Rundstreckenrennen schon gefahren ist, dass das die größte Emotion dann auftritt, wenn die Oma von nebenan sagt, hier können sie nicht parken. Und dann denkst du, ja, ich bin jetzt nur nach, keine Ahnung, Wegberger Grenzlandrennen irgendwo sonst wohin gefahren. Wegberger Grenzland, ja, und dann stehe ich im Industriegebiet, park irgendwo, dann bin ich da auch wieder falsch. Dann stelle ich mein Auto 5 Meter weiter und dann, weiß nicht, 15 Euro Startgebühr, 20 Euro Nachmeldegebühr, mich da verprügeln zu lassen.
Das Geile ist, diese Leute, die sich beschweren, ich bin letztens, sorry, dass ich mir vom Laufen erzähle, bin gelaufen. Bin nicht auf dem Bürgersteig gelaufen, sondern auf der Straße, auch in so einem Industriegebiet, wo niemand ist. Dann kommt mir ein Auto entgegen und die Frau war so am Gestikulieren, wie so ein Bekloppter. Dann dachte ich mir, du bist genau die gleiche Person, die, wenn ich auf dem Gehweg gelaufen wäre und du mir entgegenkommst, hättest du gesagt, hier brauchst du auch nicht laufen, ist viel zu schnell. Das ist wie beim Radsport. Ja. So, du fährst auf der Straße, bist du falsch. Ja. Du fährst im Wald, bist du falsch. Ja. Bürgersteig sollst du jetzt nicht unbedingt fahren, aber du bist eigentlich immer irgendwie falsch für solche Leute. Also da brauchst du auch nichts ändern. In der
Ich hatte letztens Sweetspot-Intervalle auf der Flachen. Ey, du fährst die ganze Zeit eine 40 mittlerweile mit dem ganzen Material, was wir haben.
Sweetspot-Intervalle auf Atopia wurde ich trotzdem angemeckert.
Das auf Atopia krieg ich Dislike. Ich bin der Erste, der mit Ninos Daumen bekommt, aber wenn du draußen auf der Straße 40 fährst, auf der Flachen, ey, da will ich nicht auf dem Radweg, ich will aber auch nicht auf der Straße, irgendwie, wenn ich da von so, weil dann machst du am besten auf der Landstraße, dann wirst du da umgemäht mit Autos von 100 km/h, also das ist alles nicht so geil. So, wir haben auf der Liste heute, denn deswegen haben wir heute schon, wir haben ein Thema heute, was sehr spannend ist, das hast du die letzten Tage mitgebracht, wir haben es hier heute in der Praxis ausgetestet haben, das wollen wir gleich auf jeden Fall nochmal intensivieren und zwar geht es um aktive Pause und passive Pause, gleichzeitig haben wir aber auch nochmal die letzten Etappen der Tour de France Femme und ich mache so ein bisschen hin und her da im Finale, das letzte, was wir gesprochen haben, war Mont Ventoux,
ja,
und da, wo du meintest, ach du Schande, die Cassia fährt ins gelbe Trikot.
Ja. Und also ach du Schande nicht negativ gemeint.
Nee, aber weil es gar nicht erwartet hat.
Ja.
Und dann die folgenden Tage, das Finale, was danach folgte.
Celia Jerry, ist sie jetzt der Startfeind Nummer 1 im...
In Polen.
In Polen oder im Frauenradsport. Das Manöver so, weiß nicht.
Das war nix.
Ja, ich finde, der Platz war da.
Ja, ja.
Die macht das halt ziemlich abgewichst, muss man sagen. Ich finde, grundsätzlich ist das so ein Move, den sieht man im Männerradsport relativ häufig. Man hätte das noch ein bisschen anders gestalten können.
Ja.
Wenn eine Jury erst kurz vor der Kurve rausgeht oder einfach nur eine Following innen vorbeilässt, dann erledigt sich das Ganze. Aber sobald du halt eine Cassia parallel dazu hast, die fährt ja erst dann rechts parallel, dann musst du als Cassia halt auch eigentlich dann durchziehen und dich noch so ein Stückchen vor die schieben, dass die halt nicht auf die Idee kommt. Dann, also einer muss ja zurückziehen und in dem Fall hast ja, ich verstehe auch, es ist irgendwie vernünftig dann, aber das war dann so, jetzt bleibe ich daneben, ist doch nicht so geil, ich hätte so.
Und sich dann dahinter zu positionieren oder so halb schräg dahinter, das ist halt auch einfach nicht ideal, weil man natürlich auch antizipieren kann, was passiert. Das ist die,
genau, die wird auf dem Gas oder die wird mit Speed lang möglich behalten und dir versuchen, irgendwie das Leben in der Kurve ein bisschen schwerer zu machen. Genau. Und es hat ja auch gut funktioniert, weil genau dieses, wo sie rausnimmt, das ist genau das, was halt dann richtig wehtut, wenn du ein paar km/h, lass es nur anderthalb weniger sein durch das Manöver und vorne tritt eine Vollering an und die sind über eine Minute über 10 Watt pro Kilo gefahren. Also das war schon richtig, richtig stark.
Das war wirklich
stark. Und dann, das tut halt richtig weh an der Stelle dann.
Ja, aber dann muss ich auch nochmal sagen, ich habe es auch nochmal ein paar Mal mir angeschaut und nochmal zurückgespult, nochmal angeschaut und so. Und ja, klar, die hat natürlich ein kleines Hindernis bekommen und das ist halt auch dieser kompetitive Radsport. Das ist dann auch einfach, sie hat in dem Moment einen Move gemacht, der dem ihr geholfen hatte. Stimmt schon, aber Cassia attackiert, Cassia hatte so ein bisschen diesen Vibe wieder, was wir letztes Mal angesprochen hatten, dieses schnell, also dieses Affektierte, dieses ganz Schnelle, dieses, ich reagiere jetzt ganz schnell auf die Situation. hackt Vollgas hinterher. Mhm. Longoburgini ist schon ein Stück davor und schließt die Lücke stückweise Longoburgini. Anstatt sie erstmal fahren zu lassen, macht sie dann Nummer eins, an ihr vorbeizuschroten, obwohl die ja gar nicht zu langsam war. Weil das siehst du ja auch. Du siehst, okay, Demi hat Loch, aber du siehst halt auch, wir gehen jetzt nicht rückwärts zu Demi. Die fährt das nicht komplett weg, sondern wir halten das irgendwo. Und Longoburgini hält es auch, wenn nicht sogar leicht schließend. Aber ne, und daran vorbeizuhacken, okay, Nummer eins, weiß ich nicht, muss man nicht machen, das muss man sich schon extremst fantastisch fühlen.
Weißt du, ob ich auch schon, was Nummer
zwei ist? Ja, und dann fährt sie halt weiter, die stückweise Lücke, wo man auch sagen kann, okay, du hast irgendwie die Situation bereinigt gerade. Das, was vorhin passiert ist, hast du irgendwie wieder gecovert, hast die Lücke geschlossen, das Delta geschlossen. Der Berg ist nicht mehr so lang, das kannst du da vorne antizipieren sehen. Und sie ist schon im Castel Nivadoma rechts, links Wackelstil, die ist schon komplett Anschlag. Du hast gerade gesagt, die sind 10 Watt pro Kilo hochgescheppert, das sieht man. Und anstatt jetzt einfach am Hinterrad zu bleiben und einer Demi zu suggerieren, yo, ich bin da, ich bin dran, du hast mich nicht abgehängt.
Ich würde rufen, alle da.
Bitte?
Ich würde alle da rufen.
Ja, genau. Ja,
ich könnte auch mal alle da, Feld ist da.
Und ja, wir können los, wir können weiter.
Nee, dir würde ich jetzt sagen, alle da, damit die Leute aufhören.
Ja, ja.
Also, nee, du hast keine Lücke gerissen und dann hoffen, dass es einfach so...
Ihr sag ich ja gerade, also, ja, wir können jetzt weiterfahren, wir haben gewartet.
Kurze Verwirrung stiften.
Ja, alle da, ja.
Ja, aber dann fährt sie daneben.
Und dann fährt sie daneben, genau, also die fährt mit Ach und Krach daneben.
Ich dachte kurz, die fährt jetzt daneben und
setzt einen drüber.
Sich richtig gut und setzt vielleicht sogar nochmal irgendeinen drüber. Und dann auf einmal gibt es diesen riesigen Knall wieder.
Ja, du hast diesen einen Moment, diese 2-3 Sekunden, fährt sie neben Demi. Demi fährt schon dieses Tempo, wo sie genau weiß, wir fahren hier gerade geisteskranke Werte. Schaut nach rechts und muss dort eine über Kreuz guckende Kasia mit so einem weißen Geistergesicht gesehen haben und denkt sich so, ja gut, dann trete ich jetzt noch länger
vielleicht
weiter drauf.
Vielleicht war es auch so ein Bluff, aber wenn, dann musst du komplett vorbeifahren, in dem Moment bluffen und so tun. Ja. Aber so daneben, dann kann man dich kurz sehen.
Ja.
Siehst, das ist ein Bluff.
Ja, und dann fährt sie einfach weiter und Kasia geht ja so hart krachen. Das Problem an dieser Gap, die nachher entstanden ist, ist nicht die Gap aus der Kurve gewesen, sondern die Gap, die sie selber initiiert hat, weil sie 150 Meter vor Kuppe komplett explodiert. Da ist sie so langsam geworden.
Sag mal, wenn es die Kurve nicht gegeben hätte, so in der Art, hätte sie oben dran sein können.
Ja, genau. Das war nicht leicht, das verstehe ich.
Das ist einfach so, da geht es halt wirklich um Nuancen.
Ja. Aber es hätte auch nicht passieren müssen, dass sie so hart explodiert. Weil da hat sie auch, muss man sagen, sich auch ziemlich falsch eingeschätzt halt bis da oben hin. Vor allem, wenn sie halt nochmal vorbeigeht, das hätte ich nicht gemacht. Ich wäre dahinter.
Ja, ich auch nicht.
Muss dahinter bleiben.
Ja.
Ja, und dann geht die Lücke auf und dann.
Etappensieg, Lücke, Zeitbonifikation, voller Ring ist in Gelb, letzter Tag. Viermal
Col
d'Es, dreimal von einer Seite, einmal von der anderen Seite. Die da ein bisschen steiler ist zwischendurch. Geisteskrank starke Leistung von Zoe Buxted. Die hat ja da alles komplett zerschrotet.
Zoe, Fahrerin des Tages irgendwie gefühlt.
Boah,
die ist ja so aufgefallen. Stark.
Und danach ist es irgendwie, das Rennen war ultra on und dann war es ultra off, bis es sozusagen den letzten Anstieg ging. Und dann
ich habe das Gefühl gehabt, sie konnten gar nicht das Tempo, oder das war Zoe halt so ein bisschen gelauncht hat, dieses Sprungbrett, konnten Niedermeyer und Kasia gar nicht so richtig nutzen. Also ich weiß nicht, ob es schlau gewesen wäre, von da schon los zu attackieren, weil es macht es natürlich auch nicht leichter, da hast du halt super viel zu kontrollieren, hast noch anderthalb Anstiege, die du halt kontrollieren musst und die ganzen Abfahrt und die Runde und so, verstehe ich voll, aber es ist so ein bisschen, es wirkte so ein bisschen vom Timing her leicht dann verpufft. So,
und jetzt?
Genau. Und jetzt, wir machen jetzt nicht so weiter, weil das geht jetzt nicht.
Es sind jetzt schon nicht so richtig viele da. Ja. Und Niedermeyer geht es auch ums weiße Trikot. Ja. Und
wir haben jetzt eigentlich alle abgehangen, die sowieso jetzt auch eh nicht vorne gewesen wären. Ja. So, ja, okay.
Also es war eine merkwürdige Situation. Dann war es halt zwei Runden lang relativ kontrolliert. UAE ist da ein bisschen Tempo gefahren, Martin Reuser ist gestürzt. War aber auch schon zu dem Zeitpunkt aus der Gruppe abgestellt und hatte auch schon eine recht große Lücke. Das heißt, es ist... einige sagen ja, Longoburgini ist nur Dritte geworden, weil Marlen Reuser gestürzt ist. Das kann man so, glaube ich, gar nicht sagen, weil die Lücke war da und ich glaube, Longoburgini...
Momentum lag nicht bei ihr.
Genau, Longoburgini wäre auch so Dritte geworden.
Ja.
Vollering stellt Castel Nivadoma ab, gewinnt die Tour.
Hat aber auch nicht nachgelassen. Bis zum letzten Meter auch noch voll durchgezogen.
Ja.
Da war am letzten Tag wahrscheinlich auch so, ja, komm, jetzt zeige ich dir nochmal, wer die Bessere ist.
Ja. Ja.
Und dann postet sie ein KI-Foto von sich.
Das ist auch geil. Mit den ganzen zerschossenen Sponsoren, Lukas.
Ja, falls ihr das gar nicht versteht, was gemeint ist. Also es gab ja das Siegerfoto von ihr und sie hat einen Instagram-Post abgesetzt, hat das ganze Siegerfoto aber nochmal durch KI gejagt, wo einfach alle Sponsoren.
Warum auch immer,
wo alle Sponsoren einfach dann komplett verdreht sind, weil die KI dann auch nicht verstanden hat, wer jetzt wie welches Logo hat.
Ja.
Woran es dann halt auffällig war. Ja, das ist natürlich nicht so ideal.
Nee. Also, ich bin kein Vollering-Fan, aber ich werde jetzt auch keinen Rant loslassen.
Nee, auf jeden Fall. Also, in dem Fall hat sie die Tour verdient dann gewonnen. Ja. Ich meine, die Diskussion, die Kastian hatte nach dem sogenannten Manöver, ja, auf der vorletzten Etappe, kann man natürlich auch so ein bisschen drüber schielen, weil als sie die Tour gewonnen hat, muss man sagen, was halt bei Demi passiert ist, war ja nochmal, finde ich, das war ein ganz anderes Level nochmal. Als was? Demi. Ja,
findest du?
Ja, irgendwie schon. Also was heißt, doch, irgendwie schon. Ich meine, das ist halt Radrennen, klar, sie ist zurückgestürzt, ne, Demi damals.
Ja, aber da hat ja auch keine ihrer Teamkollegin wirklich auf sie gewartet.
Genau, niemand hat gewartet, weder Teamkollegin noch die Konkurrentin, alle fahren halt.
Hat nicht Blanka Wasch sogar die Etappe gewonnen.
Ja, irgendwie so.
Das ist so ein bisschen so, nö, gar kein Bock. Also da kannst du dir schon mal überlegen, ich war nicht dabei, aber was da für eine Stimmung im Team war und wie du vielleicht auch nicht gerade den Support deiner Teamkolleginnen hattest.
Ja, aber ich will damit sagen, so damals hatte Kars ja durch diese Umstände und dann nochmal die knappen Sekunden am Ende, klar, die Tour gewonnen. Es wäre vielleicht anders ausgegangen, mutmaßlich, schätze ich mal, hätte sie damals nicht die Tour gewonnen. Jetzt gab es eine andere Situation umgedreht, so kann sie auch sagen, so ja, Payback und du mich auch. So, jetzt habe ich die Tour gewonnen.
Also übrigens, er ist noch nie nicht aufs Podium gefahren. Das ist
und Demi krass. Auch nicht. Das ist halt krass. Die haben die letzten Jahre bei der Tour, die beiden standen immer auf dem Podium. Und das wollte ich auch nochmal kurz gerade droppen, als du es gerade gesagt hast. Die beiden haben noch nie nicht auf dem Podium gestanden. Diese zwei Fahrer waren auf jedem Podium.
Krass.
Wahnsinn, ne?
Ja, ist schon nicht schlecht. Ist schon eine gute Konstanz.
Ja, wirklich. Geschichte. Wirklich.
Ja, also man kann sagen, es war auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend und sehr, sehr entertaining. Anders als bei der Männer Tour de France.
Ja,
da stand der Sieger mehr oder weniger fest. Eigentlich, würde ich mal sagen, ganz eigentlich müsste dies auch die Vuelta-Folge sein. Aber die schieben wir auf nächste Woche.
Ja.
Die Vuelta beginnt auch schon nächste Woche in Monaco.
Es ist so Herbst.
Es ist so Herbst.
Das fand ich halt witzig, weil du sagtest halt, und da hast du ja recht, also der Tadej kann ja
von zu Hause
einfach hinrollen.
Sagen, Schatz, ich fahre mal eben Prolog.
Uschka, ich bin mal kurz weg.
Wie überragend war dieses Video, muss man auch sagen.
Muss man sagen, ja, das einfach stimmt schon. Hat sie wirklich nicht gewusst, dass sie Brille was aufnimmt an Ton?
Hä?
Ach, das Video meinst
du? Das Video, ja.
Ja, beides.
Ich meine das Video von
Fogi, der
interviewt wird, fand ich überragend witzig. Der Typ hat einfach einen guten Humor und ist für so einen Kram halt immer zu haben. Ja, und deswegen mag ich ihn auch einfach viel lieber als eine Demi Vollering. Die ist so komplett starr, steif, aus meiner Sicht. Mein Empfinden nach aufgesetzt ist und versucht so the perfect person zu sein und manchmal bricht die Fassade und Tadej ist aber so tiefenentspannt. Ja.
Und diese Professionalität, die Demi irgendwie an den Tag legt und dann aber ihre Fassade, die ist halt immer so, das wirkt ein bisschen unsympathisch. So ein bisschen wie Jonas Wingard, aber wenn er arrogant wäre.
Ja, genau.
So diese Perfektion, okay, verstehe ich halt, aber dann so eine gewisse leichte, aber wir fangen uns hier gerade so ein bisschen Demi-Hate, vielleicht Demi-Fan-Hate ein. Ich meine, ich verstehe auch, dass andere halt sagen, die finden sie gut, so kann ich nachvollziehen. Gibt halt einige, aber ja, manchmal, ich finde sie wenig greifbar, das ist einfach so.
Schließt man das ab, du hast eben das Thema schon mal halb angekündigt.
Ja. Willst du wieder sagen, wie wir darauf gekommen sind?
Ja, ich bin drauf gekommen.
Ja. Du hast ja deine sportwissenschaftliche Frage der Woche.
Meine dumme Frage der Woche.
Nee, die war überhaupt, also erstmal so, ja, aber dann war sie gar nicht so dumm.
Ich habe erst, wenn wir über dieses ganze Laktatgel-Thema, bin ich darauf gekommen, ich dachte mir so, die hampeln mit dem Laktat rum jetzt und das ist doch schon immer irgendwie als Stoffwechselprodukt, was man auch nutzen kann, im Kopf geblieben. Und weißt du, wer mich drauf gebracht hat eigentlich?
Ja, schieß los.
Henny Werner.
Ah ja.
Durch etwas, was er beim Radrennen in Rheinbach 2014 oder sowas gesagt hat, weil, ich weiß noch, er im Team mit Dominik Rölz, also wir gehen jetzt richtig weit zurück, ja, Dominik Rölz.
Wer die Leute noch kennt, langsam.
Wer die Leute noch kennt, wahrscheinlich kennt sie auch außerhalb von NRW dann wieder kaum einer.
Ja.
Ja gut, man kennt Dominik Rölz als ehemaligen Worldtour-Fahrer bei Milram und Henny ist ein extrem guter Trainer, Partner von Marlen Reusser. Macht da auch als Coach einen hervorragenden Job. Und Henny sagte so irgendwann, als Dominik Rölz aus der Spitzengruppe zurückkam und einfach die Beine hat hängen lassen, hat er ihn, glaube ich, angebrüllt, so, Mensch, du weißt doch selber, wenn du weiter trittst, verstoffelst du viel mehr Laktat und das Laktat geht aus den Beinen. Dann dachte ich mir so, ja, also jetzt, 12 Jahre später oder so, dachte ich mir so, ja, aber das Laktat muss ja gar nicht weg, weil das Laktat ist ja gar nicht das, was böse ist. Und dann dachte ich mir so, denkt man das irgendwie vielleicht auch einfach falsch, wenn man sich immer wieder anschaut, wie sind Laktatwerte auch, wie bauen sie sich ab, zum Beispiel in Pausen von Intervallen. Dann dachte ich mir so, das ist ja eigentlich gar nicht das, wonach wir suchen, sondern wir müssten ja vielleicht eher ein Blut-pH messen, statt Laktat nehmen.
Oder vielleicht andere.
Oder andere Parameter, ja. Und dann bin ich zu dir gekommen und gesagt so, hey, und zusätzlich, was dazu kam, ist im Laufen, die sind ja eh total komisch im Laufen, die laufen ja immer nach Pace und so einem Kram und das ist total abhängig.
Aber das machen sie aber auch, wenn es bergauf geht.
Genau, bergauf, bergab, Gegenwind, im Wald, da denke ich mir so, was, als Radsportler tue ich mich da extrem schwer.
Wo ist mein Running SRM?
Ja, wo ist das Powermeter im Laufsport?
Gibbelt, aber auch schwierig.
Ah, genau. Und dann dachte ich mir so, die machen dann stehende Pausen. Und ich habe halt gedacht so, hä, was ist das für ein Krampf hier, stehende Pausen?
Du weißt also, doch, du baust das Laktat doch schneller ab, wenn du.
Ja, genau. So, dann dachte ich mir, stehende Pausen. Manchmal mache ich auch irgendwie so Float, nennen die das dann.
Ja, okay.
Auch ein cooler Begriff.
Ja. Du machst was Fließendes?
Dann jogge ich einfach so weiter und dann dachte ich mir so, interessant, dass es ein völlig anderes Trainingskonzept ist. Was ist mit dem Laktat? Ist das ein anderer Ansatz, weil man möchte vielleicht das Laktat drin behalten oder was auch immer? Ja.
Also die Fragestellung eigentlich, gibt es überhaupt eine Begründung für eine aktive Pause oder eine passive Pause?
Ja, und was mir jetzt in den Kopf springt, wenn du eine passive Pause machst und weniger Laktat abbaust, hast du ja Laktat auch, dass du verstoffwechseln kannst, was du als Energiequelle nutzen könntest. Theoretisch ist eine passive Pause vielleicht auch energiesparender, weil du ein weiteres Substrat nutzen kannst, um danach das Ganze wieder in Energie nach vorne umzuwandeln.
Ja, also versteht ihr gerade, was Lennart meint? Also die Fragestellung ist halt wirklich, ist es nicht sogar, vielleicht sogar besser, wenn du nach dem Intervall einfach die Beine hängen lässt oder beim Laufen einfach stehen bleibst und das nächste Intervall beginnst, anstatt einfach zu sagen, ich versuche Nummer eins, entweder. Oder die Fragestellung auch, beschleunige ich die Regenerationsfähigkeit in einem Intervallset, jetzt nicht allgemein, wenn ich aktiv fahre? Oder ist es sogar vorteilhafter, wenn ich passiv oder sehr, sehr low, also wir können ja auch, muss ja gar nicht 0 und 100 sein, kann ja sagen, irgendwie, weiß ich, 50 Watt ist halt ein bisschen rollen versus 220 Watt Fatmax fahren zwischen Intervallen. So, und irgendwie jedes Trainingsprogramm, gerade im Radsport ist darauf ausgelegt, du fährst Intervall, dann machst du irgendwie Fatmax in der Pause, fährst Intervall, gerade so bei 30, 30er, 40, 20er und so weiter. Oder das ist irgendwie interessanter zu sagen, dass man halt einfach sehr, sehr niedrig intensiv halt fährt. Und das ist absolut recht. Daraufhin meinten wir Coaches so, ja, ja, klar, sicher ist das logisch, weil wegen Laktatabbau und so. Und dann haben wir mal ein bisschen diskutiert und ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt und noch ein bisschen tiefer geguckt und nochmal reingeguckt und Laufen mit Radfahren verglichen. Und auf einmal, wenn man merkt, man schaut es jetzt ganz, ganz intensiv an, gibt es gar nicht mehr so diese ganz klare Regel. Ja. Da ist es nicht mehr unbedingt besser und das können wir ein bisschen mal versuchen runterzubrechen. Also das gerade schon gesagt, Laktat ist ja gar nicht das Böse und wir haben gerade irgendwie die Thematik Laktat gilt, wo wir jetzt extra Fuel nutzen. Was ist denn das Böse? Was ist das, was für nicht, was Kacke ist?
H-Plus-Alter.
H-Plus-Alter. H-Plus-Akkumulation oder anders, wir fangen nochmal an, in der Zelle und außerhalb der Zelle müssen wir jetzt einmal differenzieren. Also es gibt einmal in der Zelle Situation und es gibt außerhalb der Zelle im Blut Situation.
Ja.
Und in, also intrazellulär, was da abgeht, was da für ein Gleichgewicht und wie die Phosphate zueinander stehen, das ist halt manchmal viel interessanter, weil das bestimmt eigentlich auch zum Teil, wie deine Kontraktionsfähigkeit der Zelle halt ist. Also das beste Beispiel ist eigentlich, wenn man Intervalle fährt und du hast einen hohen Laktatwert oder eine hohe H-Plus-Ionenkonzentration in der Zelle produziert, dann haben wir, das haben wir schon mal ein paar Mal erzählt, die Laktattransporter. In dem Fall jetzt MCT4-Laktattransporter. Das ist ein H-Plus-Ion-Laktat-Symporter. Das heißt, ein Laktat und ein H-Plus-Ion verlassen gleichermaßen diese Zelle.
Also Hand in Hand, wie Hand damals in der Schule.
So, genau, Hand in Hand. Wie
ein Mädchen, ein Junge.
Zweierreihe.
Schulbus, Zweierreihe.
Ja, damit auch alle mit dabei sind, genau. Verlassen die Zelle. So, und dann kann es manchmal sein, dass wenn du auf dem Ergometer bei irgendeiner Diagnostik bist, dann ein bisschen dich locker ausfahren sollst und bist jemand, der muss mehrere Tests reinfahren, nicht wenn nur einen Test, sondern mehrere Tests rein. Auf einmal bist du, in meinem Fall 18 Millimol, bei normalen Leuten 9 Millimol Laktat.
Ja.
Und dann kannst du sagen, aber, ja, mir geht's aber ganz gut. Skala 1 bis 10, wie geht's dir gerade? Ja, 3. Aber da steht 9 Millimol.
Ja.
Dann heißt es ja, das wäre ja weird. Da sagst du so, ja, okay, 9 Millimol. Aber es bedeutet ja, dass im Blut verteiltes Laktat oder dann auch die H-Plus-Ionenkonzentration nicht widerspiegelt, was in der Zelle passiert. In der Zelle bist du in der Lage, halt wieder voll Speedspot zu fahren, Schwelle, was auch immer. Das heißt wiederum, der Taktgeber ist ja vielleicht gar nicht unbedingt das Laktat, sondern halt vielleicht andere Faktoren. Das hast du schon recht gesagt, H-Plus-Ionen. Was passiert bei der Akkumulation von H-Plus-Ionen? verändern wir das Zellmilieu. Es wird zunehmend saurer. Und dadurch verändern wir die kontraktile Effizienz. Also die Muskelkontraktion kann nicht so effizient mehr stattfinden. Und wenn es halt ganz stark sich anreichert, dann ist es halt insuffizient. Das kennt ihr halt beim VHC-Max-Rampentest oder den Swift-Ram-Test oder was auch immer. Fährt halt irgendwann geht es halt nicht mehr. Ja. So, was ist der limitierte Faktor? Irgendwann geht es halt nicht mehr. Das sind halt ATP ist verbraucht, Phosphate sind verbraucht, H+-Ion hat sich akkumuliert. So, jetzt haben wir das bei einem Intervalltraining. Wir haben jetzt heute zum Beispiel unsere 1600er gemacht, aber wenn du es beim Laufen zum Beispiel 300er machst oder beim 40-20er Training auf dem Rad, da hast du 40 Sekunden richtig Vollgas gegeben, 20 Sekunden Pause. Und diese 20 Sekunden jetzt weiter Gas zu fahren, können wir mal kurz diskutieren. Was wären die Vorteile, jetzt 20 Sekunden weiter mit Intensität zu fahren, statt 0 Watt zu fahren? Was könnten die Vorteile sein?
Und du verbrauchst Laktat. Also Vorteile. Also wenn... Ja. Also früher oder normal sagt man, du baust das Laktat besser ab.
Ja, erstmal ist die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Aber könnte man auch genauso sagen.
Okay, ja.
Und jetzt hat gerade ja festgestellt, vielleicht ist das ja gar nicht das Problem.
Genau, das ist das sowieso. Das ist so, vielleicht wollen wir das ja eigentlich sogar behalten.
Ja.
Vielleicht ist es dann irgendwie auch doof, es abzubauen. Aus der Erfahrung heraus würden wir ja wahrscheinlich beide sagen, ja, passive Pause ist auch ein bisschen eklig.
Ja, ja, voll.
Das ist halt so die Frage, warum ist das so? Vielleicht müssen wir das Ganze auch teilen oder aufteilen unter verschiedenen Blickpunkten, so in energetisch richtig oder dann, weiß ich nicht, muskulär richtig oder am Ende wird es ja einen Gesamteffekt geben, was irgendwie besser ist. Und vielleicht gibt es da auch irgendwelche Studien zu, die irgendwie schon mal geguckt haben, so in Summe performen die Leute halt besser oder schlechter mit einer passiven oder aktiven Pause.
Ja.
Und dann kannst du die einzelnen Faktoren, die darauf einwirken.
Jetzt kann ich schon wieder direkt die Kontrafrage stellen. Was heißt denn performen besser? Was woran gemessen? An mehr Watt? An mehr
Power Output.
An Power Output. Das heißt zum Beispiel, wenn du ein Intervalltrainingsprogramm fährst, wo das Ziel ist, maximalen Power Output zu generieren, dann müssten wir sagen, sollte auch möglichst angestrebt werden zu jedem neuen Intervall, es kann zum Beispiel auch sein, 6x5 Minuten, Best Effort, so, dann sollte angestrebt werden zu jedem Intervall, die bestmögliche Voraussetzung zu schaffen, dass du jetzt Vollgas fahren kannst. Das ist wiederum was anderes, als zum Beispiel zu sagen, ich möchte über die Intensität und die Wiederholungen meine Sauerstoffnahme möglichst hochhalten. Weißt du?
Oh, ja, okay, aber dann könntest du ja eigentlich schon sagen, wie Watt ist gleich O2 meistens. Ganz kurze Unterbrechung, alle Leute, die sich jetzt gedacht haben, so passive Pause, aktive Pause, wie soll ich das eigentlich genau machen? Wir haben jetzt gerade die heißeste Phase im Jahr des Coachings. Wir sortieren es gerade, welche neuen Slots ihr vergeben können. Meldet euch bei uns, wenn ihr Bock habt auf Coaching und bucht das kostenlose Erstgespräch im Link in den Shownotes.
Jein, das stimmt, aber je nachdem, wie stark du aufs Pedal in den ersten Sekunden trittst, ist es auch nicht immer so.
Ja.
Ich habe ein paar Studien mitgebracht, die es gleich ein bisschen erklären können, ein bisschen mehr zeigen. Und zwar einmal jetzt eine Studie im Laufen. Sanchez und Otero 2022 haben sich angeschaut, 4x2 Minuten bei 100% Maximum Aerobic Speed. Das ist ungefähr das ist unsere VHC Max Leistung. Beim Radfahren wäre es eine 4-Minuten Performance, das ihr einmal kurz vorstellen könnt. Was wir festgestellt haben, es gab keinen Unterschied in der Zeit der sogenannten Red Zone, gemessen an Herzfrequenz oder an VO2, bei Active Rest versus Passive Rest. Also es gab erstmal keinen Unterschied in der Zeit in der Zone. Passive Rest war aber ein niedrigeres RPE-Empfinden versus Active Rest. Das heißt, Leute fanden es etwas leichter.
Ja.
Die Kritik an der Studie war aber auch, dass es halt einfach super wenig Aussage mit sich brachte, weil die einfach gesagt haben, ja, wir sehen halt, Passive Rest ist besser, weil Leute sich ein bisschen weniger belastet fühlen. So, okay, ist das Ziel so? Also ist das Ziel, dass weniger hart sich jetzt besser ist? Aber man kann sagen, Zeit Red Zone war es besser.
Wenn du das weniger anstrengend findest, ist es wahrscheinlicher, dass du die Session machst und dadurch einfach mehr Zeit in der Zone akkumulierst über die Wochen und Monate.
Genau, das ist ein bisschen die Fragestellung. Da kann man direkt die nächste Studie ransetzen von 2013, Ben Abderrahman mit Kollegen. Die haben sich mit Laufen 30-30 angeschaut und da ging es ein bisschen darum, hier habe ich nämlich einen Begriff T-Lim, den finde ich mal ganz geil, weil das ist Zeit bis Lim, bis Limit. Also wie lange kannst du etwas machen bis Limit?
Was fürs Limit?
In dem Fall war es 30-30er Laufen bis Limit, also bis du nicht mehr laufen kannst. Und da haben sie halt angeschaut, was macht für einen Unterschied, ob du aktiv oder passiv Rest machst. Also wenn du sagst, wenn ich sage als Trainer, fahr 30-30er, lauf 30-30er, so lange bis du nicht mehr kannst an einem Set.
Ja.
Ja, wie viel würdest du halt dann schaffen? So, und aktiv und passiv Rest macht einen Unterschied. Erstmal, es ist jetzt gerade erstmal egal, wie es im Training ankommt, sondern erstmal nur dieses Setting. So könnte man zum Beispiel sagen, Beispiel das Dominik Röhls Beispiel beim Crit. Da geht es erstmal darum, viele Wiederholungen vielleicht zu schaffen, wenn er jetzt immer wieder antreten wollen würde.
Ja.
So, was ist jetzt besser? Wo bleibst du halt bei einer höheren Intensität dran? Da konnten sie zeigen, dass die Passive Rest fast doppelt so lange ihre Intervalle laufen konnten wie Active Rest.
Krass.
Ja, also sie waren viel erholter jedes Mal halt. Oder zumindest, nein, wir wissen nicht genau, was es ist erstmal, das haben wir noch nicht erklärt. Aber Passive Rest sorgte dafür zu fast doppelt so lange wie bei Active Rest.
Das finde ich erstaunlich. Also, ja. Aber das ist das, was ich so ein bisschen von unseren Running Coaches auch höre.
Ja.
Die sagen jetzt, die sagten zu mir so, ja, passive Pause ist doch viel entspannter.
Ja, richtig. Ich
dachte, boah, Alter, passive Pause entspannter?
Kommt aufs Training an.
Kommt aufs Training an.
Das kann man dir auch nochmal sagen. Jetzt geht es ein bisschen weiter, deswegen ist diese Studie auch nicht ganz so geil, weil gibt es auch eine extreme, also ich habe es runtergeladen, das ist wie so eine Rohfassung einer Studie. Da ist noch quasi so ein Peer-Review da mit drin und die Leute haben kommentiert quasi, was auch die Kritik an der Studie ist. Ich weiß nicht, ob es dann final durchgegangen ist, aber ich gehe mal davon aus, weil es publiziert wurde, aber die große Kritik ist einfach eine super schlechte Randomisierung der Gruppen. Das war zeitgleich, was extrem auffällig ist, weil die haben sich das auch angeschaut, das haben die 7 Wochen gemacht, wie sich die VO2 Max verbessert. Dann haben sie festgestellt, dass nur bei Active Rest die Gruppe signifikanten VO2 Max Zuwachs erkennbar war. Das war bei Passive Rest nicht der Fall.
Ja.
Aber super unterschiedliche VO2 Maxen im Eingangstest. Und zwar haben sie einmal eine Gruppe 51,6 im Mittel.
Ja.
Und die andere Gruppe mit 42,4.
Ja, okay.
Das ist halt komplett falsch. Da
ist schon ein kleiner Unterschied drin.
Ja, also ich keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Vielleicht hatten sie ansatzweise gleiche Gruppen und dann sind halt genau die 4 Leute rausgefallen, ausgeschieden. Dann haben sie ein Problem, müssen es dann wieder veröffentlichen. Das ist ja meistens dann irgendwie so ein Problem. Aber daher kann ich jetzt nicht mal sagen, oder ich würde jetzt nicht mal die Aussage treffen, dass die VO2 Max irgendwie signifikant mehr zuwächst, wenn du halt Active Rest machst. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, das will ich jetzt gar nicht mehr in den Raum stellen. Ein bisschen habe ich aber noch was. Und zwar einmal die Fennel und Hopka-Studie von 2021. Jetzt kommen wir in den Radsport nämlich rein. 6x4 Minuten und 3x8 Minuten Trainingsintervalle in der Woche. Dann 2 Sessions. Selbstgesteuerte Intensität. Aufgabe: Maximum Power Output. Also fahr Best Effort. Und da kommen wir in diesen Punkt gerade. Ziel: maximale Watt zu erzeugen. So, Passive Rest gleich signifikant höhere Leistung in jedem Intervall oder in den Intervallprogrammen. Also die Passive Rest machen, die gemacht haben, konnten viel, viel mehr Watt treten. Wir haben 3 verschiedene Settings, ist die Studie eigentlich so geil. Wir haben einmal Passive Rest, dann haben wir einmal 80% der LT1, also des Laktat, ersten First Rise Laktat oder je nach Athlet ungefähr Fatmax, 80% davon, das ist also wirklich so Lit und ein bisschen drunter, so würde ich ein bisschen Beine rollen lassen, oder 110% von LT1, das ist dann schon wirklich so Fatmax intensiv, ne? Also das ist so eine 5, wenn du das fährst, 4 bis 5 auf der Belastungsskala, diese 3 Settings. Was erstmal interessant ist, Zeit bei oberhalb von 90 und 95% der VO2 Peak, was sie gemessen haben, haben sich nicht unterschieden zwischen den Bedingungen, also bei Active Rest, sowie den 2 unterschiedlichen, Entschuldigung, bei Passive Rest und den 2 unterschiedlichen Active Rest, haben erstmal keine Zeit zwischen den Bedingungen unterschieden. Jetzt muss man dazu sagen, bevor es jetzt zu kompliziert gedacht wird, jetzt sind die auch EBs gefahren, also Langintervalle. Mhm. Da haben wir auch mal gesagt, oder jetzt im Vergleich zu den 30-30ern, da geht es nicht darum, nur die VO2 oben zu halten, sondern da geht es in jedem einzelnen Set für sich um das Set. Ja. Es geht um die 8 Minuten, nicht per se um die 3x8 Minuten, 24 Minuten, sondern um die 8 Minuten. Das heißt, wenn du schaffst, mehr Watt zu treten, kannst du theoretisch dann auch eine höhere VO2 generieren. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Passive Rest und Active Rest sich da nicht unterscheiden. Und das ist interessant, weil es erlaubt dir halt mehr Watt zu treten, wenn du es möchtest, bei den Intervallen. So, das würde ich aber genauso unterschreiben, bevor ich jetzt hier weiter die Daten zitiere, weil ich habe da noch was Interessantes. Wie empfindest du das denn, wenn du jetzt, das ist schon lange her, aber so 4x8-Minuten-Programm, habe ich am liebsten auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen Passive Rest, aber ich bin dann halt Setting 1 Active Rest, eher so Low-Lit-Rollen.
Ich glaube, ich bin es tatsächlich häufig mit Passive Rest gefahren, wegen Abfahrt, genau.
Ja.
Wenn ich dann irgendwie so Richtung Altenberger Dom gefahren bin, da habe ich so meinen Intervallanstieg gehabt, dann bin ich da mit meine 4x6 Minuten gefahren.
Ja.
Boah, fühlt sich das so lange an, also lang her an, dass ich das gemacht habe. Aber ja, 4x6 Minuten Intervalle gefahren und habe dann die Abfahrt gehabt. Da bin ich gerade so unten angekommen, bin ich gewendet, dann musste ich schon wieder auf Lap drücken. Das heißt, es war fast immer eine Passivpause.
Ja.
Ich habe versucht, auf den Geraden so ein bisschen zu treten, weil ich damals auch im Kopf hatte, so ey, treten ist wichtig.
Mhm.
Aber da habe ich das, glaube ich, relativ häufig gemacht.
Ja, genau, also das ist bei vielen Athleten so, gerade auch bei denen, die Intervalle halt gut am Berg fahren können.
Ja.
Jetzt nicht auf der Rolle oder so, weil das heißt, ein Setting, das kannst du halt immer gut reproduzieren, dann kannst du immer fahren. Aber die fahren halt wirklich Intervall hoch, hast du recht, drehst oben um, fährst wieder runter. Und manchmal gibt es Athleten, die, Ich sehe manchmal halt so Intervalle, 4 Machminuten, ne, fahren die Hochintervall, drücken Lap, drehen um, fahren runter, Puls geht runter, rollen, 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 Puls geht auf 128, rollen, 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 drehen um, ja, drücken auf Lap und fahren wieder hoch. Dann haben sie teilweise richtig hart Probleme. Und da muss ich auch sagen, ja, da würde ich sagen, fahr vielleicht auch noch so kurz ein paar Sekunden, vielleicht flach oder leichten Anstieg nochmal rein, um einmal vielleicht die VO2 auf so einen 200 Watt Niveau zu heben oder 220 und dann fährst du dein nächstes Intervall. Da kommst du nicht von ganz unten, weißt du?
Ja, das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Ich bin gewendet, bin dann einfach so 3, 4, 5 Sekunden getreten, einmal und dann habe ich wieder Lap gedrückt. Also ich bin nicht gewendet, habe sofort einen Antritt gemacht.
Ja.
Aber ja, kann natürlich sein, dass wenn du gerade gar keine VO2 aktiv hast. Ja. Das ist übertrieben gesagt.
Ja, aber hast du irgendwie, keine Ahnung, eine 20er VO2,
genau,
dein Ziel VO2 im Intervalltraining ist in 63 zum Beispiel.
Das ist Delta, was du dann auf einmal hast zu dem, was du dann fährst und wie viel VO2 du eigentlich in dem Moment hast, ist halt so groß, dass dann entsteht halt wieder das H+-Ion, nicht das Laktat.
Ja, beides. Es entsteht erstmal beides. Ja, genau, weil die Energie, meistens ist ja so, du bist halt so erholt an der Muskulatur, du kannst erstmal drauftreten, drückst auf Lap und dann auch schon wieder über Pace, 4-8 Minuten, direkt mit 4,20 losgestiefelt, die ersten Sekunden.
Ja.
Und die VO2 ist bei 23. So, dein Körper ist gar nicht auf 420 Watt eingestellt.
Genau.
Das heißt, jetzt produzierst du extrem viel H+-Ion, Laktat und so weiter, verbrauchst halt Phosphate, weil es nicht über den Sauerstoff, eigentlich Sauerstoffbedarf gedeckt werden kann. Das heißt, Leute, was als Tipp wirklich, was ich mitgeben möchte, fangt nicht, aber dreht nicht um und startet los, weil da bist du bei der niedrigsten VO2 und willst zur höchstmöglichen VO2. Der Weg ist voll weit, von 20er VO2 auf 63, sind 43 Milliliter, die du erstmal die Gap schließen willst und das in 2 Minuten. Das dauert halt und dann merkst du, oh, jetzt wird's hart. Ja, da hast du nämlich das ganze Laktat und die H+-Ion, die du in den ersten 2 Minuten aufgebaut hast, nimmst du jetzt erstmal ins restliche Intervall mit.
Müssen wir jetzt irgendwie so einen Sprachgebrauch ändern? Weil wir immer sagen, da hast du nicht das ganze Laktat.
Das müssen wir uns mal überlegen. Community, schreibt mal in die Kommentare, wollen wir jetzt was anderes überlegen?
Das ist eigentlich, also ich habe ja immer gesagt, es wäre total geil, wenn du so eine Art Ohrring oder sowas hast, der dauerhaft Laktat misst. Ich glaube, da gibt es auch wieder ein paar Geräte, die jetzt gerade versuchen, eine dauerhafte Laktatmessung zu haben. Aber es ist vielleicht leichter.
Du kannst H+-Ion nicht.
Kannst, aber was ist mit dem Blut-pH? Du musst ja nicht die H+-Ionen. Weil in der Studie, die wir hier zum Bicarbonat-Gel gemacht haben, die hoffentlich bald rauskommt, die sehr, sehr interessant ist, haben sie halt im Labor, natürlich klar, da kannst du es messen, aber haben sie das Blut pH gemessen.
Blutgasanalyse, glaube ich, brauchst du dafür. Und da brauchst du mal, ich weiß halt genau, dass diese Röhrchen, das kenne ich noch von den Studien, die sind ungefähr doppelt so groß wie das, was du normalerweise bei dem Röhrchen hast. Also da brauchst du 40 Mikroliter. Ich komme ja
einfach von irgendwas, das einfach fest installiert ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es leichter ist oder schwieriger ist.
Das Ding ist wie so ein Messfühler da drin und dann wird da halt Blut durchgepumpt und er sagt, ah, jetzt verändert sich was.
Ja, eigentlich brauchst du halt
so einen schönen Ohrring, so einen fetten Brilli. Wie du so trägst.
Ja, Mann. Radsport wieder wie 2004.
Links, rechts, Ed Hardy Cap, die Heinrich Hausler getragen hat im Cervelo Test Team.
Oh,
ich meine, die Shirts, die kommen wieder.
Oh, herrlich. Es schmeckt gerade nach Esther T. Pfirsich, was du gerade zitierst.
Esther T. Pfirsich. Und es läuft am Ende Salice Werbung.
Oh, herrlich. Oh. Und Nibali kocht mein Sidi-Schuh. Salice aus Sport gemacht.
Also ich glaube, vielleicht ist es eine Blut-pH eine viel interessantere Parameter. Vielleicht ist der leichter zu messen, keine Ahnung. Aber vielleicht haben wir auch hier ein paar, was muss man dafür können? Also ist man dafür Ingenieur?
Ich weiß es nicht. Wir sind so ein Gerät
bauen. Sagt jemand da draußen so, könnt ihr sowas für uns bauen?
Ja.
Irgendwas, was dauerhaft entweder Laktat misst oder Blut-pH.
Ja. Wir haben einen Parameter, den wir uns anschauen könnten.
Okay.
Der wurde in der Studie auch angeschaut. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist?
Gib mir mal einen Tipp.
Es verändert sich auch mit der Intensität nahezu linear zur Leistung. Und wir können es alle 2 Sekunden, oder jede Sekunde sogar, uns live auf dem
Radcomputer messen.
Nein, live auf dem Radcomputer anzeigen lassen. Gerät ist gar nicht groß. Haben wir sogar auf Halde.
Herzfrequenz.
Nein, noch besser. Haben wir sogar hier rumliegen.
Was?
Nein.
Oh Gott, jetzt.
NIRS.
NIRS.
Ja, Muskeloxygenierung, Sauerstoffsättigung.
Ja, ja.
Wir haben es, also ich verstehe voll, was du meinst, aber wir haben so ein Gerät, was schon einen Zellzustand zeigen kann. Ich bin
nie so richtig warm geworden.
Verstehe ich, aber du hast auch noch nie so wirklich danach trainiert und ich hätte mal mehr.
Generell noch nie so richtig gut trainiert.
Und dann noch mit dem Gerät nicht.
Und dann noch mit dem Gerät nicht.
Ja.
Okay, aber lass uns erstmal über, Blut.
Also.
Oxygenmeter sprechen.
Ich möchte das deswegen anbringen, weil es hat die Studie nämlich sich angeschaut.
Mhm.
Noch kurz zur Erklärung, ich führe es nicht zu weit aus. Also so ein kleiner Scanner, den legst du dir auf den Muskel, arbeitende Muskel, meistens den Oberschenkel, beim Radfahren reicht das vollkommen aus. Das ist das, was ihr vielleicht auch von der Uhr kennt oder im Krankenhaus, wenn ihr so einen Clip anbekommt, dann wird der Sauerstoffgehalt beim Fingerclip allgemein im Blut gemessen. In dem Fall, wenn du das Ding auf den Oberschenkel legst, wird der Muskelsauerstoffgehalt gemessen.
Ja.
Wird einfach Licht reingeschickt und man kann sich vorstellen, oxygeniertes Hämoglobin, also Sauerstofftransportproteinteilchen mit Sauerstoff, reflektiert Licht anders als ein Sauerstofftransportproteinteilchen ohne Sauerstoff. Mhm. Daran kannst du zum einen sehen, wie viele ungefähr da drin sind im Verhältnis zur Flüssigkeitsmenge. Deswegen wird das auch mal angegeben in Gramm pro Deziliter. Und dann siehst du halt, wie viel Prozent davon haben Teilchen, wie viel nicht. So. Und das haben sich bei der Studie angeschaut und festgestellt, dass bei der Studie von gerade, also mit den 80% Active Rest oder 110% Active Rest der LT1, zeigte dann der MOXIE, die NIRS-Messung, dass HHB, das ist also das desoxygenierte, also das ohne Sauerstoff, am Ende der Erholung bei 80 und 110 Prozent LT1, also dann halt Fatmax-Lit-Bereich, signifikant höher war als bei Passive Rest. Das heißt, wenn du aktiv, selbst wenn du low aktiv fährst, hast du trotzdem mehr verbrauchten Sauerstoff. Das heißt einfach, du verbrauchst trotzdem Sauerstoff, natürlich logischerweise, auch wenn du 120 Watt fährst, als Passive Rest. So.
Also Passive Rest
verbraucht weniger Sauerstoff.
Ja, okay, genau.
Das könnte man sagen. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil jetzt kommen wir halt zu weiteren Faktoren, die dann Ermüdung eigentlich beschreiben, weil das ist nicht nur H+-Ion, Laktatkonzentration und sowas, sondern vor allem, es ist sogar etwas weniger H+-Ion, muss man sagen, sondern vor allem ist es auch sowas wie Phosphokreatin. Phosphokreatin ist eigentlich der schnellste Energiespeicher, den wir im Körper haben. Das ist eine ganz schneller Breakdown aus Phosphaten und dann ATP zu generieren. Das ist genau das, was du zum Beispiel trainierst und was du halt nahezu super schnell und ganz hoch ausschöpft, wenn du 100 Meter Sprinter bist.
Ja.
Ne, das ist halt super viel gespeichertes ATP, Phosphokreatin, wie schnell läuft das. So, und wenn du halt Intervalle fährst, vor allem halt All-Out-Intervalle, auch bei so einem 8-Minuten-Intervall und so weiter, dann geht's hinten raus, kommt der Moment, wo du denkst so, boah, ey, VO2 geht hier voll Limit, das ist Anschlag, ne, A+-Ion sammelt sich an, Laktat sammelt sich an. Dann ist der letzte Moment, bis es irgendwann kippt, ist dann halt, dass die Phosphokreatin Konzentration drastisch abfällt.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen blöd zu beschreiben, über einen Podcast, aber es gibt so tolle Grafiken von Mader, die man auch erst gar nicht versteht. Alois Mader, Legende aus den 80er, 90er Jahren im Stoffwechselbereich. Aber da gibt es mal diesen Punkt, wann ist eigentlich sowas wie eine VO2-Max-Leistung? Das ist dann, wenn der bei Intensität anfängt, Phosphokreatin niedrig zu sein und ATP-Reproduktion komplett einbricht. Also du produzierst dann nicht mehr genug Energie und Phosphokreatin. Und wenn das passiert, dann bist du halt an diesem Limit, dann bist du halt bei Rampentest all out und so weiter.
Du bist im Arsch, Junge.
Du bist im Arsch, da geht nichts. Du kannst noch so sehr wollen, da geht halt nichts. Und wenn das passiert bei einem Intervall, beim 8-Minuten-All-Out-Intervall, du drückst dann auf Lab, du drehst um, fährst wieder runter, dann erholt sich dieser Speicher. Du füllst ihn quasi auf. Was es dazu braucht aber, ist halt Sauerstoff, um das Ganze wieder aufzufüllen.
Wenn der verbraucht wird, dadurch, dass du fährst, auch nur ein kleines bisschen, hast du den nicht zur Verfügung, um diesen Speicher aufzufüllen.
Genau das ist es eigentlich. Ja. Also die Halbwertszeit von so einem Auffüllen eines Phosphokreatinspeichers liegt bei 30, 60 Sekunden. Das ist dieses typische Fenster, was wir kennen, so boah ey, unangenehm hart, gleichzeitig sind so Atmungen voll angetriggert noch. Wir wollen das ganze H+-Ion rausschaffen, wollen CO2 rausschaffen und da versucht sich unser Muskel ein bisschen gerade wieder zu sortieren. Versucht wieder Phosphokreatin aufzubauen und was halt dann passiert ist, wenn du eine Active Rest Set Pause hast, dass du halt trotzdem Sauerstoff verbrauchst und das ist dann halt die Auffüllung von Phosphokreatin läuft halt dann langsamer. Das heißt, du gehst ins nächste Intervall wieder rein und es ist dann nicht so erholt wie davor und das macht sogar ein bisschen mehr aus als dann zum Beispiel so ein H+-Ion-Gleichgewicht, könnte man sagen.
Ja. Führt das jetzt eigentlich dazu, dass wir im Prinzip die Art und Weise, Intervalle zu fahren, gefährlicher gemacht haben, weil die Leute jetzt immer auf Lab drücken, sofort umdrehen, die wollen keinen Meter mehr weiterfahren, weil sie ihre Kreatinphosphatspeicher möglichst schnell wieder auffahren wollen. Also da musst du jetzt echt schon aufpassen.
Als Ziel, weißt du?
Ja, und dann musst du echt aufpassen, kurz noch einmal nach hinten gucken, völlig am Limit, dann wenden.
Ja.
Aber da musst du echt als Radfahrer dann, wenn du da mit mehreren Leuten Intervalle fährst, aufpassen, dass dein Typ vor dir nicht fertig ist. Du musst irgendwie noch 2 Minuten länger fahren oder so.
So ein bisschen als hättest du hast heute auch bei manchen Lab-Intervallen auf dem Track auch einfach nahezu nicht voll angehalten, aber ich habe gedacht, du läufst noch 2 Schritte. Und dann war ich so, oh, und dann musst du so ausweichen.
Ja,
gerade wenn du halt so ein Zweier-Bob irgendwie die Intervalle hochfährst, dann musst du wissen, dass der nächste halt natürlich.
Hasse ich ja übrigens.
Also wenn wir 2 Intervalle? Ja.
Lass mich bloß in Ruhe.
Beim Laufen fandst du es gut.
Ja, aber nur, weil ich das da gut im Griff hatte heute.
Ja.
Also wenn ich da einen schlechten Tag habe und mir klebt da jemand so hinten in den Fersen, also wenn das andersrum gewesen wäre.
Ja, ja.
Dann hätte ich aber auch, da hätte ich dich richtig abgehasst. Vor allem bist du mir auch so einmal so in den Fuß gelaufen. Ich dachte so, ey, Alter.
Lass das.
Tritt mir von hinten so in die Fuß, Sohle. Da dachte ich mir so, meine Herren.
Ja, reale Wettkampfbedingungen auf dem Track.
So, wenn es hier zu schnell wird, einfach Gehfehler geben.
So einfach reinkicken jedes Mal. Kennst du so, wenn ja. So früher so jemand zum Stolpern bringen wollte.
Ich hätte dann aber gesagt, dass ich der Beste in Europa bin danach.
Aber ich habe gewonnen, ja? Ich bin an dir vorbeigelaufen auf den letzten Metern.
Ist echt so.
Du bist fast am letzten Hindernis gestürzt. Ich wollte gerade so sagen, ja, dieses abrupte Stehenbleiben und Umdrehen auch, das, man muss eigentlich ein bisschen aufpassen, weil es kann echt auch teilweise Kreislaufprobleme mit sich bringen. Ja. Da müsst ihr echt ein bisschen gucken. Das vertragen nicht alle gleichermaßen. Also gerade beim Laufen halt, wenn du halt so stehen bleibst, dann hast du nochmal so eine vertikale Position. Das heißt, das ganze Blut ist eh gerade in den Beinen. So, wenn das so kurz aus dem Kopf raussickert, du bleibst ja. stehen, dann kannst du aber schnell, dass du umkippst.
Also da habe ich es, ich war, wir müssen jetzt mit dem Laufen wieder aufhören, sonst rasten die Leute aus. Weil ich war
auch. Nein, es ist auch etwas, was man übertragen kann ins Radsport.
Genau, bin 800 Meter Intervalle gelaufen mit ein paar Kolleginnen und die sind. Ich glaube, 400er gelaufen und haben sich dann teilweise hingelegt. Ach. Weil da dachte ich mir so, Alter, wenn ich.
Obwohl, nein, Moment, stopp. Du skippst diesen Part, wo du selber umkippst. Du liegst dann schon.
Ja, aber dieses Hinlegen, glaube ich, ist einfach richtig.
Na ja, ich verstehe, was du meinst,
richtig
aber.
Richtig schlecht. Also, ich Hinlegen glaube.
Ist, wusstest du eigentlich, dass Hinlegen eine natürliche Reaktion des Körpers ist, dass ein Instinkt ist?
Ja, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich mich hinlegen muss.
Also, bei Hitze und bei Belastung, bei superintensiver Belastung. Um ja. die Aus-, also erstmal, um die Fläche zu vergrößern, wo du Wärmeaustausch hast. Wenn du dich hinlegst, dann hast du so, machst du dich quasi ja. so breit.
Ja.
Das ist so ein natürlicher Reaktionsmechanismus. Und halt, genau, das Ding, du kippst halt nicht um, weil du liegst dann schon.
Ja.
Und dann hast du halt nicht diesen orthostatischen Druckproblem, dass die ganze Blut in die Beine sackt.
Ja, aber dann wieder aufstehen und dann das nächste Intervall
zu laufen.
Das ist
halt krank.
Ja, das ist halt, also nach dem Intervall-Set kann ich mich auch hinlegen.
Ja, ja.
Stell dir vor, du machst dann 4x8 Minuten und legst dich danach erstmal, stellst das Rad ab und legst dich zu den Graben und steigst dann wieder auf und fährst wieder 8 Minuten Vollgas los.
Das habe ich übrigens in meinem einen Intervall gemacht im Video, als ich lieber auf die Bergwertung gegangen bin. Da musste ich mich kurz hinlegen.
Ja?
Ja, ich bin umgefallen. Und die Wiese.
Klingt schön.
Muss kurz eine Etappenpause einlegen.
Muss ich mir
das hat sich gelohnt. Gut, wir hatten gerade das Thema Phosphokreatin. Zwei ja. Dinge, die ich nochmal mit anbringen kann, ist einmal anorganisches Phosphat, da schreibt man immer groß P, klein I, ist ein Nebenprodukt von Phosphokreatin und ATP, Hydrolyse. Das akkumuliert sich bei Belastung, also immer mehr anorganisches Phosphat reichert sich an und muss man gar nicht so groß verstehen eigentlich, aber das, nur dass wir verstehen, was dahinter steckt, das hemmt die Kraftentwicklung der Aktin-Myosin-Querbrücken, also ne, erinnert euch so ein bisschen die ne, Köpfe greifen an den Muskel und schieben den Muskel weiter. Und wenn das ein bisschen diese Kraftentwicklung hemmt und zusätzlich die Calciumfreisetzung stört, dann hast du weniger kontraktile Effizienz eigentlich an der Stelle. Das ist so ein bisschen das, wenn du die ersten Schritte vielleicht machst, nachdem du, oder anders, der Moment, wenn du halt all out gehst, dann aufhörst, dann direkt nach 2 Sekunden weitermachen würdest, dieser Muskeltonus, den du da hast, der ist halt gar nicht geil.
Nee.
So, genau das. Zu viel Phosphat. Bei mir merke ich immer, jetzt wird es richtig weird, aber ich hatte das die Tage, weil ich so ein Baller-Ride mitgefahren bin und da gab es dann einmal so eine Attacke und ich wollte die mitgehen, bin dran geblieben, aber ich bin nicht am intensiven Part abgefallen, sondern danach, als keine Erholung kam.
Weil der Muskeltonus so ekelhaft ist.
Und ich habe dann, genau, ich bin dann 3 Watt komplett krachen gegangen, weil ich habe gemerkt.
Die Spannung behältst du dann auch drauf.
Richtig. Wir sind mit 450 bis teilweise 500 Watt diese, die Rampe hinter, Bächen da hochgefahren, an diesem Rewe, Hagen hat attackiert, ich hinterher, ist mir egal. So, fahr voll hinterher, bleib dran. Dann fährt er so weit, dass ich 300 Watt im Windschatten fahre und immer merke ich, ich gucke so runter, ich bin aufgestanden und mein Bein ist erstmal so weggeknickt, weil ich das gar nicht mehr richtig koordinieren konnte. Und der Muskel sah so unnatürlich locker aus, während ich voll draufgetreten habe. Und ich glaube, das ist diese Anreicherung von Phosphat, weil dann hast du eine super inaktive, ineffiziente Kontraktion der Muskulatur. Ja. Das habe ich das Gefühl, manchmal komplett extrem zu haben, wenn ich halt so tief gehe.
Ja.
Das erklärt, glaube ich, auch, warum ich so ganz extrem krachen gehe, weil ich sehr, sehr tief oder sehr weit komme. Und wenn das halt passiert, dann merke ich halt, wie ineffizient das Ganze ist. Deswegen tut mir 200 Watt auch noch weh, bis das erstmal sich sortiert.
Kann es sein, dass das Holzbein, was wir mal beschreiben, dann ist, wenn die Muskulatur zu locker ist, aber man das Gefühl hat, man drückt nur noch so mit den Knochen?
Ja.
Das kommt
like,
gerade.
Wer das kennt, ja.
So, du hast das Gefühl, dass du nur noch so mit diesem Knochen so drückst.
So mit so einer
Knochenkette. So.
Eigentlich nur mit so einer Statik.
Ja, und dann denkst du so, hey, was hier mit den Muskeln, könnt ihr auch mal mitmachen?
Als würde der Knochen alleine das tun, aber ja. Aber ja, es ist genau dieses Gefühl. Es ist so, irgendein Muskel arbeitet noch, der Rest macht aber nicht mehr mit.
Ja, genau. Alle deswegen also, nee, wir sind raus.
Ja, deswegen laufe ich auch hinter dir und wenn man das von vorne mal fotografieren würde, ich glaube, wenn ich mit dem Fußaufsatz da aufkomme auf den letzten Metern, ich muss so ein X-Bein haben, es muss so nach innen wegknicken, weil das halte ich dann halt nicht mehr. Und im Radfahren merke ich auch, das wabbelt dann überall hin.
Das ist beschissen im Laufen, so, du musst halt auch da noch irgendwie beim Radfahren kannst du einfach da drauf liegen und drücken, wie du.
Das habe ich heute auch gesagt, weil du kannst halt beim Radfahren immer einfach mehr machen und noch mehr machen.
Genau, du kannst
beim Laufen wird es aber nicht besser.
Ja, im Laufen musst du halt auch gucken, dass du dann einfach noch stehen kannst oder ja. weitergehen
Oder der Schritt auch funktioniert,
sonst was du da machst. Fällst du halt einfach um.
Ja, oder auch der Schritt einfach funktioniert, was du da machst. Ja. Und zwar, du hast zwar noch vielleicht Kapazitäten, aber du bist so ineffizient bei deinem Schritt, das bringt halt gar nichts.
Ja.
Das ist wie
schlabbern so die Oberschenkel an. Ja. Das haben wir heute schon gesagt, wenn die Oberschenkel so aneinander reiben, weil du die Statik nicht mehr hast.
Ja, genau.
Beim Radfahren hast du das vielleicht auch so ein bisschen, wenn du anfängst, in die Knie das Oberrohr zu treffen.
Ja, bam. Und dann ist es so ein Warnzeichen. Oder wenn ich einen Wiegetritt fahre, dann schaffe ich es manchmal dann halt den Lenker zu kicken, weil der Abstand sonst gut funktioniert. Aber da ich so komisch nach vorne und die Kniebewegung ist ganz weird. Also wenn man da so Marker draufsetzen würde bei Intervall-Sessions, beim All-Out, dann würde es, glaube die Bewegung wäre richtig random auf einmal.
Ja.
Weil du nicht mal stabilisiert bekommst. Und der letzte Punkt ist übrigens dazu extrazelluläres Kalium. Also das außerhalb der Zelle, das Kalium.
Elektrolyte.
Ist die Lösung, Elektrolyte. Bei jeder Muskelkontraktion strömt dann Kalium aus der Zelle ins extrazelluläre Milieu, also um die Zelle herum. Und dann akkumuliert es dort und das senkt einfach die Membranerregbarkeit. Das heißt, im Umkehrschluss, es bräuchte noch mehr neuronale Ansteuerung, dass du den Muskel oder dass du da diese Muskelzelle rekrutierst. Das machst du nicht mit dem Gehirn. Das
bedeutet, braucht noch mehr Überzeugung.
Genau.
Hallo.
Machen Sie mit.
Ich habe letztes Mal schon gesagt, mach mit. Nö, reicht jetzt nicht mehr. Da musst du den anschreien.
Ja, ja, genau.
Hallo.
Mach jetzt mit. Noch mehr Überzeugung. Oder im Umkehrschluss, er macht einfach nicht mit. So.
Abmahnung.
Ja, kannst du machen, aber brauchst du halt noch. Und da auch wieder Aktionspotenzial sinkt ab und da musst du halt, wie gesagt, noch mehr Überzeugungsarbeit leisten und diese Störung des Gleichgewichts, auch da Muskelkontraktion ist halt viel, viel schlechter.
Ja.
Und das, auch da wollen wir einen großen Bogen gerade spannen, den wir wieder zurückführen müssen. Das würdest du halt durch eine aktive Pause langsamer wieder aufräumen als eine teilweise passive Pause, weil der Sauerstoffverbrauch teilweise immer noch hoch ist.
Krass.
Ja. Gleichzeitig aber auch wieder sagt, ne, wenn du jetzt aber auf der Ebene VO2 Zeit in Zone dir anschaust, ne, Zeit überhaupt von 90% oder 95% der maximalen Sauerstoffnahme, dann machen gerade bei sowas wie 30-30er oder 40-20er es halt schon Sinn, ein bisschen Load draufzulassen in den Pausen, weil so ein 30-30er, stell dir mal vor, du machst 30 Sekunden voll on und dann machst du wieder 0 Watt.
Ja.
Oder eigentlich nicht mehr voll on, sondern du machst Ziel 30 Sekunden deiner, keine Ahnung, 4-Minuten-Power und dann machst du 0 Watt. Da senkt die VO2 so schnell ab, dass es zwar nett zu halten ist, deswegen ist 30-30er so viel leichter als 40-20er, aber am Ende machst du da nicht den großen Effekt.
Also ich glaube ja, dass man da einfach sehr, sehr tief reingehen kann und das sehr schön feintunen kann.
Mhm.
Es gibt unterschiedliche Fahrertypen, die brauchen vielleicht eine passive und eine aktive Pause. Es gibt unterschiedliche Zielsetzungen. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man verbessern möchte. Da wäre jetzt die nächste Frage, verbessere ich denn irgendwie auch dieses Problem mit der Spannung auf der Muskulatur, was wir beide sehr gut kennen, was wahrscheinlich auch viele andere Leute kennen, indem ich diesen Zustand häufiger herbeirufe.
Ja, dass du mit Spannung auch dich schneller erholen kannst.
Ja, ändert das was so, dass der Muskel oder der Körper sagt so, boah, wir haben jetzt hier Spannung, wir müssen das loswerden, das müssen wir verbessern. Gibt es dann eine Anpassung? Dann kann es natürlich schon sein, dass Fahrer wie du und ich sagen, jo, aber dann fahren wir halt eher mal mit einer aktiven Pause, weil wir die Spannung auf der Muskulatur behalten, weil wir dann eine Anpassung haben in dem Bereich, wo wir unseren schwächsten Bereich haben.
Ja.
So, und andere Leute brauchen das vielleicht gar nicht so sehr.
Ja.
Und die wollen halt schauen, dass sie möglichst viel Watt fahren, weil das wahrscheinlich möglichst viel O2 bedeutet. Und dann haben die halt ein anderes Trainingsziel. Und das kann man im Coaching ja super gut anpassen. Und
voll,
das macht ihr ja, also ich coache nicht aktiv, aber ihr macht das ja dann von Fall zu Fall, je nachdem, wie die Zielsetzung ist. Zum Beispiel aber auch, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, E-Racing.
Mhm.
Wenn du da Druck vom Pedal lässt, dann hört der Avatar auf und du sagst halt komplett durch. Das heißt, Menschen, die eher mit dieser hohen Muskelspannung, die müssen ja dauerhaft, das müssen ja aushalten können. Der würde ja zum Beispiel ganz anders gecoacht werden als jemand, der Crits fährt zum Beispiel.
Klar, ich kann ganz klar zitieren, also in dem Fall mit Jason, wenn der Bock hat, oder sagen wir mal andersrum, wenn der keinen Bock hat, dann fährt er seinen Sonntags My Woosh Race, wirklich, da setzt er sich 2 Minuten vor Start auf die Rolle.
Ja.
Dann dauert es noch 2 Sekunden und dann fährt er einfach los.
Der hat gar keinen Stress mit Muskelspannung.
Gar nicht.
Das ist das Letzte, was ich machen wollen würde.
Ja.
Ich muss halt erstmal wie ein Warm-up fahren, die Muskulatur irgendwie dahin bringen, dass die diese Muskelspannung in einer Phase, wo kein Druck drauf ist, sofort verliert.
Ja.
Und ich mich dann erholen kann.
Ja. Genau, und das ist halt super schnell auch dieses, was wir gerade gesagt haben, das Aufräumen nach der Intensität.
Ja.
Weil wir zwei können super tief Intensität rein, das Aufräumen danach, das ist das, was ich halt weiß, was in der Phase eines Jahres auch sehr stark schwanken kann.
Wir gerade über diese Überzeugungsarbeit da gesprochen haben, bei mir braucht es da
komm schon.
50.000 Gefängnisaufseher, die dann schreien, macht jetzt.
Ja, ich habe auch am Dienstag und am Donnerstag mich jetzt testweise, um mal wieder reinzukommen, zwei der schnellsten Group Rides hier in Köln gefahren, was ich gar nicht so schlecht fand, weil genau das nämlich passierte. Du hast dieses, auf der einen Seite ja das Auge mit Momentum, wie viel trete ich drauf, wie viel nicht und so weiter, und teilweise gibt es intensive Phasen, wo du genau das trainieren kannst. Du fährst halt voll intensiv und dann, okay, wir müssen jetzt irgendwie bei 48 km/h gucken, dass wir da klarkommen im Windschatten. Da hast du manchmal einen Moment, da kannst du mal vom Pedal gehen, manchmal halt nicht. Und dann muss ich halt in den Momenten, wo ich weiß, Beispiel eine lange Gerade, wo ich genau weiß, hier knallt gleich der Wind von links nach rechts, wir haben gleich Windkante, weil wir eh alle rechts fahren. Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe die letzten 2 Zentimeter des Asphalts ausgereizt.
Ja.
Habe übrigens einen Ritterschlag von Lars Teutenberg bekommen, der mir dann sagte, Junge, hinter dir kann man ja auch nicht mehr fahren.
Oh,
nach dem Motto. So, wegen.
Ich hoffe wegen.
Ich hab mich klein gemacht, ne? So, ja, das und du nimmst ja die letzten paar Zentimeter von der Straße. Alle anderen fahren ja halt so schön breit auf der Straße, da kannst du mal rechts daneben fahren, einfach, bei mir nicht mehr.
Einfach immer nur der Grad der Verzweiflung.
Ja, ja, genau.
Also man ist schon früher schnell zum Cyclocross-Fahrer geworden. So, bei Köln-Schuldfrechen 2008 war ich schon ein Crosser im März.
Oh, Wiese!
Wiese egal, aber hier ist Windschatten.
Ja, man sieht an der Risikobereitschaft, wie es einem Fahrer halt geht. So.
Die Endstufe der Risikobereitschaft ist Philipp Matschitschuk bei Flandern.
Alles oder nichts.
Und dann schön da aus dem Feld rausgeschossen kommt.
Ja, ich weiß auch genau, ich bin mit ein paar Fahrern mal in Holland gefahren und ich habe auch rübergeguckt, was machst du denn da? Immer wieder Wiese, ne? Der war aber auch so, entweder es klappt und wenn nicht und ich einen Platten habe, ist mir auch scheißegal.
Ja.
Es ist alles besser, als hier in der Reihe zu klemmen.
Ist echt so, ein 60, 70, 80 Watt mehr zu treten oder noch viel mehr.
Ja, genau. Apropos
das. Apropos Köln-Schuld-Frechen, das sollen wir das eigentlich wieder beleben?
Das sagst du hier im Podcast. Das ist
richtig heiß.
Das sagst du hier offiziell im
Podcast. So ein Science-Köln-Schuld-Frechen. Ich weiß gar nicht, wie viel unsere Community das Rennen noch kennen, aber es ist so ein Kölsche Milan Sanremo gewesen.
Ja. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal echt mal zu.
200 Kilometer bei der Elite, 160 bei der BC-Klasse damals.
Ja.
Und dann halt.
Leute, Alter, 160 Kilometer für eine BC-Klasse.
Wäre jetzt Amateure.
Ja.
Elite-Amateure 200.
Ja.
Dann.
Von Köln rüber.
Junioren 80.
Ja, stimmt.
U17.
Rundstreckenrennen nur. Nur Zielkreis. Nur die letzte finale Runde.
Nee, weißt du was? Ich glaube, es gab nur U17, fährt raus. U19 ist was anderes gefahren. Oder anders. Ja, auf jeden Fall. Es gab auch eine 80er Runde.
Nee, Quatsch. U15 ist in dem Kreis
gefahren. U15 ist im Kreis gefahren,
stimmt.
Ja. Aber das wäre halt krass. Ne? So ein Science Köln Schuld-Frechen.
Boah. Ja, das wär geil. Also aus Köln raus, dann Richtung.
Wir beleben die alle wieder, aber nicht rund um Düren, das nicht.
Das ist scheiße. Das Ding ist halt, du kannst halt super bei Köln schon frech, ich bin die große Runde nie gefahren, aber ich weiß halt, ich wüsste halt, du könntest halt super gut raussurfen, du kannst ganz gut erstmal bleiben, ein paar, die attackieren wollen, können Gruppe des Tages machen, alles cool. So, dann hast du halt dann Richtung Rheinbach und sowas fest heraus. Und dann hast du dann ein, zwei Anstiege, glaube ich, große gehabt, so da wurde ein bisschen selektiert und dann hast du immer noch die Möglichkeit, zurück zu nach Köln, hast du auch noch ein paar letzte Wellen, die nicht ganz ohne sind. Das heißt, du hast wirklich so eine Sprinter gegen Ausreißer-Mentalität unter die Gruppe des Tages, die vielleicht sogar wegfährt.
Windkante, wenn du richtig Pech
oder hast. Windkante,
im
genau.
März,
also
das war auch immer krass windig.
Genau, März, immer Frühjahr, also eigentlich ein geiles Rennen. Du hast recht, das ist wirklich Kölsche Mainz und Remo. Ja, ich hätte Bock, aber
also wir brauchen von euch einen Rennorganisator, der Bock hat, hier Projekt zu machen.
Ja, wir würden auch ein Hobbyrennen, Jedermannrennen machen. Wir bräuchten mindestens in allen Klassen, lass mal so um die 1000 Starter insgesamt zusammensammeln, damit sich das auch lohnt. Also
ja,
lohnt
das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die große Herausforderung ist, das alles abzusperren, weil ein Straßenrennen ist nicht leicht abzusperren. Ich glaube, daran scheitern ja alle, aber wäre schon ein geiles Projekt.
Also ein absolut geiles Projekt.
Meldet euch mal, wenn ihr Bock habt, als Helfer dabei zu sein.
Ich sag mal, ein Rennen, was es schon in der Vergangenheit gab, ist bei der Stadt auch mal leichter durchzubekommen als ein neues Rennen. Da brauchst du nur den richtigen, der von damals noch sich, oh stimmt, da haben wir das und das noch gemacht.
Genau. Jetzt sind wir abgedriftet.
Ja,
sorry.
Wir können ja so ein bisschen nochmal zurück. Den letzten.
Aber noch einmal zurück um Düren.
Okay.
Da habe ich ja mal die Theorie gehabt, das passt zum heutigen Thema, dass die zwischen Schmidt und Vossenack nur so eine 2 Minuten Abfahrt war, wo man nicht getreten hat.
Das war noch schlimmer, 1,30.
Oder 1,30 und mit der Teil nicht gereicht hat, um damals das Laktat abzubauen. Mhm. Jetzt würde ich halt sagen, es hat mir nicht gereicht, um
Phosphokreatinspeicher aufzufüllen und das anreiche anorganische Phosphat auszuspülen.
Genug Leute da hinzukriegen, die meine Muskelzellen wieder anschreien, dass sie wieder weitermachen sollen und dann wahrscheinlich ein Blut-pH in die richtige Richtung zu schieben. Aber es ist halt genau so ein so ein Beispiel gewesen, wo ich mir gefragt habe, woran liegt es jetzt? Dann habe damals das Laktat, würde ich halt jetzt ein bisschen anders betrachten. Und vielleicht kann man auch dann andere Dinge machen, Dinge anders machen, auf der Abfahrt zum Beispiel gar nicht treten, wogegen ich da versucht habe, so ein bisschen zu treten, um das Laktat loszuwerden. Also da gibt es dann, wenn man sich das noch mehr mit befasst, gibt es vielleicht noch so ein paar Verhaltensweisen, die man in den Tag legen kann, um genau da das Ganze so in seine Richtung kippen zu lassen.
Ja, bei vielen so Rennen, wo du so Doppelbelastungen hast, mit wenig Pause zwischen oder Dreifach- oder Vierfachbelastung oder, keine Ahnung, demnächst ist der Riderman, da hast du auch immer wieder Phasen, wo du 3-4 Minuten schnell fährst, dann wieder ruhig, aber auch teilweise aufeinanderfolgend schnell die Anstiege hast. Und immer in solchen Phasen ist es halt echt interessant zu gucken, wer ist eigentlich welcher Fahrradtyp. Es gibt manche, die jucken das gar nicht so, die fahren einfach voll weiter, also nicht voll, aber halt fahren mit 3,50 dann weiter, können dann trotzdem so ein bisschen
Kommt aber auch immer darauf an, was die können, ne? Also wenn du jetzt eine 400 Watt Schwelle hast, dann kannst du mit 3,50 weiterfahren, weil das juckt dich nicht.
Ja, aber wenn wir überlegen, wir haben eine 300 Watt Schwelle, könnte ich nicht mal eben mit 2,50, 2,60 weiterfahren.
Zum Beispiel, ja.
Ja, da gehe ich halt on-off. So, und manche, die Fahrer mit, die eher dieseligen Fahrer, die eine 400 Watt Schwelle vielleicht haben, die gehen halt 400 Watt 3,50, 400 Watt 3,50 und damit kannst du halt auch anders fahren. Was die aber problematisch, was die für Probleme haben ist, Zitat auch von dem angesprochenen Hagen, so, er meint halt, ich kann schon lange nicht mehr so richtig tief gehen, ich wünschte mal, ich komme an so einen Punkt, der so richtig weh tut. Und ich denke so, nimm meine Beine, dann tut das den ganzen Tag weh. Also, das ist ja auch, und er sagt auch, ich kann halt 400 Watt, aber so richtig deep kommt der halt nicht hin.
Ja.
Bei 400 Watt ist halt schon heftig, so reicht auch raus, wenn du eine Stunde das fahren kannst. Beim Crit von vorne schepperst, dass keiner mehr rankommt. Aber wenn da jemand ebenbürtig wäre, der dann noch einen draufsetzt, dann hat er keine Chance.
Ja.
Der kann auch keinen Sprint gut fahren. Deswegen macht das immer vorher. Wir können so ein bisschen nochmal resümieren eigentlich an der letzten Stelle, weil jetzt gerade schon relativ weit gekommen sind und das Ganze jetzt ein bisschen so haben mit so losen Fäden ausfaden lassen. Also, man könnte sagen, dass bei längeren Intervalltrainings-Sessions, wo es eher darum geht, wie EB zum Beispiel, in dem Set an sich 5 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten, da zu performen, dass man dann sagt, okay, oder die V2 da hochzuhalten, dass man halt eher versucht, wenn man so ein Typ ist, mal mit passiven Pausen zu arbeiten, mal gucken, ob das dann halt dazu führt, dass man mehr Intensität bei Intervallen fahren könnte, was dann in diesem Szenario auch zu mehr V2-Prozent-Ausschöpfung führen könnte und dann auch vielleicht zu mehr V2-Max, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es nicht bestätigt ist, aber das könnte ein Setting sein. Und bei sowas wie kürzeren Intervallen, halt 30, 30er, 40, 20er und so weiter, da ist es nicht ganz verkehrt, ein bisschen die V2 und die Intensität aufrechtzuerhalten. Wenn ich aber ein Fahrer bin, der immer super hart bei Wiederholung 8, 9 krachen geht und fahre immer 220 Watt in der Off-Phase, dann könnte man auch überlegen, okay, vielleicht ist es sinnvoller, da zu sagen, ich gehe voll runter mit der Intensität, vielleicht nicht 0 Watt, aber ich fahre 80 Watt, um dann einfach das Intervall erstmal zu schaffen. So, und das würde ich mir ein bisschen mal differenzieren wollen. Und im Rennen selber, auch da phasenabhängig, je nach Typ und nach Anforderung der Strecke und dem, was du halt vorhast. Und manchmal kann es halt schon sein, dass es dann halt eine passive Pause, also ein bisschen Beine locker rollen und hängen lassen, dass das halt hilfreicher sein könnte, weil dann erstmal besser in der Zelle aufgeräumt wird, mit der Begründung weniger Sauerstoffverbrauch.
Gut, dann hat meine Frage jetzt von vor ein paar Tagen hier tatsächlich schon irgendwie ein relativ großes Feld bedient.
Voll, wir haben, ich habe auch dann überlegt, echt einige Trainingseinheiten nochmal umzubauen.
Ja.
Weil im Laufen haben wir es ja, im Laufen haben wir dann so Trainingsprogramme, die einfach wirklich so on, passive Pause, 45 Sekunden, dann machst du wieder on.
Ja.
Und das im Radfahren ist eher neu und untypisch. Wenn
ich bin es halt viel so gefahren, auszusehen einfach.
Ja,
oder ich glaube, das ist halt
machen
die Frage.
Auch viele, machen auch viele Athleten.
Genau.
Aber wenn du halt draußen auf der Straße zum Beispiel Intervalle fährst, in der Ebene, keine Ahnung, jetzt gerade Rest in Pieces.
Das ist was anderes.
Rest in Pieces Terra Nova Speedway, aber da hättest du zum Beispiel nicht die Beine hängen lassen.
Nee, da fährst du weiter.
Ja.
Ja, also ich glaube, dass das Interessante ist halt, auf Swift bin ich das nie gefahren mit einer passiven Pause, sondern immer mit einer aktiven. Fand die Intervalle auch immer super hart.
Ja.
Auf der Straße bin ich mehr mit passiver Pause, glaube ich, gefahren. Einfach weil Terrain bedingt.
Ja, verstehe ich voll, verstehe ich voll. Ich schon auf Swift auch, weil ich das Gefühl hatte, dort am ehesten diese Spannung nicht loszuwerden, wenn ich dann halt weiterfahre, weil diese
Ja, ich hätte das Gefühl Mechanik, genauso, weil ich bin halt einfach dachte mir so, oh, okay, jetzt kann ich hier mal was tun, was eigentlich gut für die Muskulatur ist, weil ich baue ja jetzt hier Laktat ab.
Ich habe damit irgendwann angefangen, was mir leichter fiel, meine Intervalle wirklich einfach den Epicom hochzufahren, ohne jetzt ein Programm drin zu haben, sondern einfach selber auf Lab zu drücken, Epicom hochzufahren, weil ich auch schalten musste, mal ein bisschen auf und stehen und wieder hinsetzen und so ein bisschen mal Variation drin hatte und dann einfach ganz plakativ, ganz stumpf einfach
umzudrehen,
dann kurz dreimal reinzutreten, bisschen runter zu rollen, dann macht der Ergometer ja auch halt den größten Teil, dann trittst du halt so ein bisschen 50 Watt, 100 Watt, rollst mal ein bisschen, schüttelst die Beine aus, unten drehst du rum und dann geht's wieder hoch.
Ja.
Da kann man sich mal ganz gut das Segment immer als Start nehmen, weil dann läuft die Zeit automatisch bei Swift. Da kann man immer sehen, wie weit man im Epicom ist, weil du siehst ja oben den Timer, der mitläuft.
Ah ja, okay, stimmt.
Das ist gar nicht so doof. Also immer, wenn die Zeitmessnahme bei Swift dann ist, dann läuft da eh automatisch eine Zeit. So, und dann kannst du natürlich auch da oben dich orientieren. Funktioniert bei EBs ganz gut, 40, 20er würde mich jetzt nerven. Ja, okay. Ich hoffe, das hat euch Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen zum Umdenken angeregt, aber mal kurz eine neue Perspektive geben und vielleicht kann der eine oder andere davon profitieren. Glaubst du, Cassia hätte davon profitiert? In dem Moment, wo sie so tief geht, dass sie wusste, sie muss noch weiterfahren, das heißt, sie kriegt die Spannung nicht vom Muskel, sie hat noch einen weiteren Sauerstoffverbrauch, kriegt das nicht so schnell sortiert.
Die Frage lasse ich jetzt unbeantwortet, da kann ich nichts zu sagen.
Ich werde nochmal mit ihr sprechen.
Ja, genau. Frag sie doch mal.
So, do you know, Cassia, because of the Phosphokreatin, you know, this is what you have angereichert. Security.
Können Sie diesen Mann entfernen?
Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, sehen wir, hören wir uns in den weiteren nächsten Podcast-Episoden oder auf YouTube.
Wir hoffen wieder pünktlich, damit es keine Beschwerden gibt. Peace out. Ciao, danke fürs Zuhören.